Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen zu PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Heute die 18. Folge. Wenn man dem Hans Volkens, der zu unserem Eintritt in die Flegeljahre bei Folge Nummer 10 gesagt hat, wir sind frech, dann können wir heute sagen, der Podcast wird volljährig, er wird seriös. Und als seriösen Gesprächspartner begrüßen wir auch gleich Michael Fabricius, Immobilienchef der Welt.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag natürlich von mir und zur Volljährigkeit. Ein großer Anlass. Ab heute dürfen wir denn ja auch mit alkoholhaltigen Getränken darauf anstoßen.
Ne? Genau. Also ja, wir können dich ja erstmal mit einem Auto nach Hause fahren. Das dürften wir ja jetzt als 18-Jähriger, also vorausgesetzt, wir haben Führerschein, ganz klar.
Ja. Wir können wählen. Da können wir auch nochmal drüber nachdenken. Wen würden wir denn jetzt als Podcast wählen? Ja, da kommst du ja vielleicht noch drauf zu sprechen. Wäre ich ja mal sehr gespannt.
Ja, ich stelle dir die Sonntagsfrage. Das wäre doch mal überraschend. Aber bevor du die Fragen stellst, ich muss dich heute mal ein bisschen umerziehen. Als Immobilienchef der Welt bist du es gewöhnt, die Fragen zu stellen. Das drehen wir heute mal vollkommen um und ich stelle dir die Frage. Ich beginne aber mit einer ganz wichtigen Info. Heute ist der 11. Mai. Das ist ja ganz wichtig, um zu schauen, in welcher Phase der Pandemie und Pandemiepolitik der Bundesregierung befinden wir uns gerade. In Thüringen dürfen wir ab Juni wieder in die Fitnessstudios, habe ich heute gelesen. Ihr in Berlin müsst, glaube ich, noch ein bisschen länger warten. Ja, in Thüringen haben wir ja sowieso nicht so viele externe Gäste, die Krise zu uns bringen könnten. Deswegen sind wir hier relativ verschont geblieben. Aber ihr in Berlin...
In Berlin ist es auch wichtiger, dass die Kneipen wieder öffnen. Ne? Also das ist jetzt meine Prognose, da werden die Kneipen eher öffnen als die Fitnessstudios, würde ich mal so behaupten. Da hängen wahrscheinlich hier auch einfach mehr Existenzen dran.
Ja, Ostdeutschland, ne? Fitnessstudios, Solarien und Kfz-Werkstätten, das ist das, was wir hier wichtig finden.
Ja. Richtig, alles wichtige Wirtschaftszweige, ich stimme zu.
Okay, wir beginnen mal mit deiner Vita. Michael, du bist 71er Baujahr. Wir wollen heute aber mal nicht dein Alter ansprechen, sondern eher deine Karriere. Du hast an der Kölner Journalistenschule dein Handwerk gelernt. Danach lief es über die Berliner Zeitung hin zur Welt, dann ein kurzer Umschwung zur Financial Times und wieder zurück zur Welt. Und seit 2004, wenn mich nicht alles irrt, bist du der Welt auch treu.
Genau. Ja, da war noch eine Trennung zwischen Welt und Welt am Sonntag, nicht? Also, klar, ich muss auch sagen, in den 90er Jahren, da hast du ein ganz kleines bisschen ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob das überall steht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Hörfunk gemacht noch. 1995 bin ich nach Berlin gegangen und war 95, 96 noch tätig, damals in diesem ersten großen Privatradio in Berlin. Also die wirklich Älteren werden sich vielleicht erinnern, das hieß 100,6 der Sender damals mit so einem Frosch-Symbol. Und das war also alles ganz wild und voll digital. Das war echt spannend, da zu arbeiten, so ein paar Monate als Honorarkraft. Das war praktisch die Vervollständigung meiner Hörfunkausbildung in Köln in einem voll digital ausgestatteten Selbstfahrerstudio. Das war echt irre, das war wie Science Fiction. Ich kam ja aus Schneidestudios vom WDR, wirklich mit großen, schweren, lederbespannten Türen und diesen riesigen Magnetsenkeln, die man so richtig schön geschnippelt hat. Also da war Berlin wirklich Boomtown. So, dann, dann gab es diese Phasen, die du nanntest. Und 2004 bin ich zur Axel Springer und damals zur Welt am Sonntag als so eine Art Chefblattmacher. Und dann gab es die Fusion mit der Welt im Jahr, das war so ein bisschen fließend, 2007, 2008. So oder so. Also seitdem bin ich im Prinzip bei Objekten beschäftigt, wo irgendwie Welt draufsteht.
Ja. Zumindest bist du dem Axel Springer Verlag seitdem treu geblieben. Du hast ja gesagt, du warst einer der frühen Redakteure bei der Financial Times. Das heißt, du hast dieses ganze Projekt in Deutschland also Financial Times Deutschland, muss man mal fairerweise dazu sagen, du hast dieses ganze Projekt sozusagen mitgestaltet, als es losgegangen ist. War eine ganz spannende Zeit, hattest du gemeint.
Genau, ich bin jetzt nicht richtig offiziell im Gründungsteam gewesen, aber 3 Monate nach der Gründung bin ich da mit eingestiegen. Ich habe das ein bisschen mitbekommen, wie das entstanden ist, weil die Berliner Zeitung gehörte damals ja zu Gruner und Jahr. Und in den Büros der Berliner Zeitung gab es da auch schon so die ersten geheimen Gespräche mit dem Financial Times Verlag, also mit der Financial Times London. Das war schon sehr spannend und eine sehr aufregende Zeit. Wir müssen uns ja mal vor Augen halten, dass damals war die Dotcom-Blase noch nicht geplatzt. Die Medienwelt fühlte sich reich und man hat einfach die aktuellen Werbeeinnahmen von damals in die Zukunft skaliert und hatte das Gefühl, das wird immer so weitergehen. Wir werden immer mehr Geld verdienen. Die Redakteure am Anfang bei der Financial Times Deutschland haben ja auch tolle Gehälter bekommen. Die mussten ja auch alle abgeworben werden. Also die sind von vornherein mit einem irren Kostenblock ins Rennen gestartet, aber mit einem fantastischen Spirit, muss man sagen. Also das war eine ganz tolle Dynamik, die angelsächsische Form der Berichterstattung und der Sprache war auch sehr erfrischend. Und ja, selbst die Kollegen vom Handelsblatt haben den ja später bedauert, dass die FTD wieder geschlossen wird. Also ich würde sagen, bis 2004, 2005 war eigentlich der Optimismus ungebrochen, dass die Financial Times Deutschland irgendwann ein Break-Even erreicht. Hat sie dann ja nie geschafft.
Man muss aber dazu sagen, das, was du gerade geschildert hast, mit dem man dachte, das mit dem Geld wird immer so weitergehen, man könnte irgendwie die Einnahmen, die man hat, in die Zukunft skalieren. Das erinnert ja schon auch so ein bisschen an die Monate, die wir jetzt oder an die Jahre, die wir vor der Corona-Pandemie auch in der Immobilienwirtschaft, die ja dein Case ist, über den du schreibst, erlebt hat. Wie hast du das denn als Journalist wahrgenommen? Ich sag mal jetzt die Party, die bis Anfang März lief.
Ach so, ja, okay. Also wenn man jetzt mal die Zeit bis dahin sieht, also ich bin ja auch regelmäßig bei der Messe Expo Real und da kann man vielleicht, wenn du jetzt von Party sprichst, ja so ein Partybarometer auch anlegen. Die Stimmung und die Partys dort sind ja auch von Jahr zu Jahr eigentlich immer besser geworden. Trotzdem ist das natürlich, ja, also ich bin mit diesem Begriff Party, ja, bin ich so ein bisschen, der ist ein bisschen ambivalent für mich, ne? Weil das Doofe bei einer Party ist ja, die Partygäste feiern, die sind drin im Raum, denen geht es gut. Und dann gibt es aber auch andere, die draußen sind, die sind nicht eingeladen und feiern nicht mit. Und dieser Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, die beides Marktteilnehmer sind, der hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren einfach immer mehr vergrößert. Und das ist mir dann auch in der Kommunikation und im Journalismus aufgefallen, dass da ein gewisser Graben entstanden ist. Wir können natürlich noch genauer darüber reden, wo der jetzt entlang entläuft, dieser Graben. Was ansonsten aber die Preisentwicklung angeht, wissen wir natürlich alle, was der Hintergrund ist. Wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben Wanderungsbewegung in Deutschland, entsprechende Nachfrageentwicklung nach Büros und Wohnungen in den Ballungszentren. Und zusätzlich sind die Preise natürlich angetrieben worden von einem extremen Kapitalangebot oder sogar Überangebot. Das sind alles die Mechanismen, die bekannt sind. Und jetzt, wo du die Pandemie ansprichst, ist ja die Frage, sind diese Kausalitäten dadurch weg? Sind die dadurch verschwunden, durch dieses Virus oder nicht? Und ich finde jetzt so langsam schon wieder zeigt sich eigentlich, dass die nach wie vor da sind. Also wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt Mai. Im Oktober, November dieses Jahres werden wir natürlich massive Auswirkungen in der Wirtschaft haben durch die Pandemie. Wir werden einen starken Konjunktureinbruch haben, steigende Arbeitslosigkeit. Aber in dieser allgemeinen Immobilien-Ross, in dieser Entwicklung, ist das, würde ich sagen, nur so eine Pause. Also keine strukturelle Veränderung in dem Sinne, was Kapitalangebot und Demografie angeht. Nur in der Dynamik, würde ich jetzt eine Schwächephase prognostizieren, aber keinen richtigen Einbruch.
Also würdest du sagen, wir haben eine Delle, aber keine Abwärtsbewegung? Also, dass der Zyklus jetzt nicht beendet ist, sondern sich vielleicht nur ein Stück weit verlangsamt.
Ja, also das sieht man ja auch schon in den Statistiken, die jetzt kommen, ne? Also Sprengnetter zum Beispiel, der Datenanalyst, hat ja so einen wöchentlichen Newsletter. Da ist relativ klar ersichtlich, dass die Preise eigentlich fast gar nicht zurückgehen. Die Immobilienportale Immowelt und Immobilien Scout melden ja, Entschuldigung, dass die Zahl der Angebote eigentlich schon wieder fast auf Vorkrisenniveau ist. Jetzt kommt ein bisschen mit Verzögerung, wird natürlich was passieren. Die Arbeitslosenzahlen werden steigen und die Einkommen werden stagnieren. Deswegen werden die Mieten, das von Empirica-Institut immer so schön beschriebene Delta zwischen Miet- und Kaufpreisentwicklung wird unter Umständen sogar noch zunehmen. Diejenigen Marktteilnehmer, jetzt mal wieder der Begriff, das Bild mit der Party, die in der Party drin sind, die also Geld haben, die werden das Geld auch weiter einsetzen und damit die Kaufpreise eher weiter nach oben treiben. Kommt auch aufs Angebot ein bisschen drauf an, aber das ist die Tendenz. Bei den Mieten dagegen, die sind direkter mit Konjunktur und Einkommen verknüpft, könnte es eine stärkere Schwächephase geben. Aber nichts, nochmal, aber nichts, was jetzt den Immobilienmarkt und den Teilnehmern, die bei den besagten Expo-Real-Partys feiern, ernsthaft schaden könnte. Das sehe ich nicht.
Okay. Generell bist du ja einer der, ich sag mal, ich nenne es so kritische Beobachter der Branche. Du bist durchaus jemand, der auch mal den Finger in die Wunde legt. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen oder besser gesagt fairerweise eine Kollegin, die gesagt hat, ja, der Fabricius, der ist schwer zu knacken. Ja, das Gefühl haben viele, das kann ich dir sagen, zumindest auf meiner Seite der Immobilienkommunikation. Wie würdest du denn dich als Immobilienjournalist beschreiben und was sind so Lektionen, die du uns als Immobilienkommunikatoren geben würdest, also insgesamt natürlich als Immobilienunternehmen?
Ja, ich nehme das einfach mal als Kompliment, ja, mit dem
Schwert. Ja, das ist ein Kompliment, ja, tatsächlich, ja.
Weil es ist natürlich so, ich bin natürlich eben trotz allem Teil eines sogenannten Mainstream-Mediums, ja, mhm. Welt und Welt am Sonntag, richten sich halt nicht an die Immobilienbranche, sondern an ganz normale Leser. Der Anteil der Immobilienspezialisten unter unseren Lesern liegt vielleicht bei 0,5%. Ja. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch manchmal ein Wahrnehmungsproblem dann der Kollegen aus der Branche, die irgendwie denken, ich spreche mit einem Immobilienjournalisten. Und dann haben die da jemanden vor Augen, der richtig klassische Immobilienseiten bestückt und Immobilienberichterstattung macht. Das ist aber eben, ich kann leider nicht wie eine Immobilienzeitung Immobilienwirtschaftsberichterstattung machen, sondern ich muss immer gucken, so ein Bento-Effekt, ja, so nenne ich das mal, in Betracht ziehen, für unsere Leser, für den ganz normalen Welt- und Welt-am-Sonntag-Leser, was bedeutet dieses oder jedes am Immobilienmarkt für mich? Da sind natürlich dann Preisentwicklungen interessant, bestimmte politische Themen sind interessant, Regulierung ist auf jeden Fall interessant, klar, Demografie, Stadtentwicklung, Energieversorgung, energetische Sanierung, das sind alles Themen, wo es Anknüpfungspunkte gibt zu dem Alltag unserer Leser. Aber bestimmte Mergers oder so Mergers und Acquisitions oder bestimmte oder Quartalsberichte oder wenn ein Geschäftsführer irgendwo auf eine tolle Geschäftsidee kommt, ist das für die Branche vielleicht spannend, aber dann muss ich einfach wahrscheinlich öfter als andere absagen bei solchen Themen. Daher kommt vielleicht dann dieser Eindruck zustande. Ich selber würde wirklich, ehrlich gesagt, gerne öfter auch über spezielle Dinge schreiben. Aber wir bei Welt sind darauf angewiesen, dass das vor allem das Online-Portal wirtschaftlich auch erfolgreich läuft. Und das Online-Portal welt.de ist eben, da gibt es zwar ein starkes Wirtschaftsinteresse, aber spezielle Themen kommen da noch schneller unter die Räder, als das sogar bei einer Zeitung der Fall ist. Das ist übrigens ein bisschen der Fluch der Online-Berichterstattung. Also da gibt es den sogenannten Tower, wo oben die 10, 15 wichtigsten Themen stehen. Man fällt relativ schnell da raus, wenn die User nicht anspringen und klicken. Also da bin ich einfach so ein bisschen getrieben von solchen Effekten.
Wir könnten ja, du hast ja einige Themen schon angesprochen, gerade Klarkauf, Mietpreisentwicklung, alles das, was den klassischen Wohnungsnutzer betrifft, sind so ein paar Themen, mit denen man dich vielleicht überzeugen kann. Was fällt dir noch ein? Also wenn wir jetzt mal
Es gibt wirklich mehr. Ja. Ganz klar, es gibt echt wirklich mehr, als man denkt, wenn man da ein bisschen länger drauf rumkaut. Ja, also natürlich kommen wir jetzt in den Corona-Zeiten, ist das Thema, wie wir arbeiten, natürlich auch plötzlich wahnsinnig wichtig geworden. Da gibt es bestimmt schöne Themenstränge, die man auch in der Zukunft noch entwickeln kann. Ob jetzt der Büromarkt, oder das ist eigentlich ein schönes Beispiel, der Büromarkt. Ja. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, ob sich ein Büroinvestment jetzt noch lohnt, sondern ich erzähle die Geschichte, wie werden unsere Büroarbeitsplätze in Zukunft aussehen. So, das ist das, da ist die Kontaktfläche zu unserem Leser. Mhm. Aber jetzt der Investor oder der Projektentwickler, für den bin ich nicht die Ausspielplattform. Ja, das funktioniert nicht. Aber das wäre ein Thema. Homeoffice, Ausstattung. Dann auch wieder der Flächenverbrauch. Ja, entwickeln sich da, ist das vielleicht eine Verstärkung der Suburbanisierung, was wir jetzt gerade erleben. Mhm. werden die Leute jetzt plötzlich wieder stärker den ländlichen Raum besiedeln? Solche Fragen sind total spannend, weil das betrifft auch Stadtentwicklung, das betrifft die Verkehrsströme und den Alltag der Leute. Was die Büroausstattung angeht, ja, werden wir jetzt noch mehr irgendwelche, also gehen wir zurück zum Einzelbüro, haben wir Campus-Konzepte, etc. Das sind so jetzt so typische Pandemie-Geschichten. Die Preisentwicklung hast du gesagt. Also ich bin jetzt gerade dabei, ein Titelthema für die Welt am Sonntag zu erarbeiten. Da geht es ganz klar um so eine Art Preisatlas. Also die Marktlage ist jetzt so und so. Wo kann man noch kaufen, wo nicht? Wie rechnet sich das als Vermieter, als Selbstnutzer? Was ist da jetzt gerade am Start? Das interessiert die Leute irgendwie immer. Ansonsten auch die übergeordneten Themen nannte ich schon. Stadtentwicklung, was den Verkehr angeht. An vielen Stellen sind die Städte, was die Mobilität angeht, Infrastruktur, an Grenzen gestoßen. Und da brauchen wir Alternativen oder ein besseres Management. Ne? Das Gleiche auch mit Energie. Ich finde total spannend, wirklich selber auch solche Sachen, die Vonovia beispielsweise angestoßen hatte in der Nähe von Bochum, haben die so ein Experiment, wo ein Stadtteil wirklich mit Hightech und mit intelligenter Steuerung möglichst klimaneutral umgestaltet werden soll. Mhm. Da haben wir ein kleines eigenes Wasserstoffkraftwerk und da wird dann mit Power-to-Gas-Technologie wird Wärme erzeugt, um tatsächlich auch wiederum Dämmkosten zu sparen. Also solche technischen Sachen finde ich auch echt wichtig und richtig. Okay. Die werden auch wieder relativ schnell wiederkommen.
Ja, das davon gehe ich mal stark aus. Ein Thema, was uns jetzt schon ein paar Jahre begleitet, ist ein Begriff, den ich hier nicht nennen darf, weil er dir, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, Gänsehaut hervortragt. Gänsehaut ist der falsche Begriff. Du schaltest schnell ab, wenn du das Wort Digitalisierung hörst, hast du mal zu mir gesagt. Digitalisierung ist halt wirklich ein Buzzword, ne? Also inzwischen schmückt man ja alles mit dem Synonym oder mit dem Attribut Digitalisierung aus. Das ist dann der digitale Makler, Asset Manager, der digitale Redakteur und der digitale PR-Berater. Wie schätzt du denn die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft tatsächlich ein? Du hast ja wirklich schon sehr viel wahrscheinlich darüber gehört.
Ja, und auch darüber gesprochen und auch Moderationsrunden gehabt in den letzten Jahren zu dem Thema. Also das ist jetzt natürlich nicht falsch, dass dieser Begriff immer wieder auftaucht und verwendet und penetriert wird. Weil das Problem ist nur, die Immobilienbranche ist einfach sehr fragmentiert, regionalisiert. Die Unternehmen sind sehr unterschiedlich tätig, haben total unterschiedliche Aufgabenstellungen. Deswegen ist allein da schon schwierig, Digitalisierung da jetzt in einem Zusammenhang für die ganze Branche was Sinnvolles zu sagen. Nur mal jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt vorgestern ein super Foto bekommen von Roland Kampmeier, größeres Maklerbüro aus Köln, Bonn, Düsseldorf. Die haben jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz einen für Immobilienbesichtigung ein Besichtigungsroboter, ja, Sam, der Besichtigungsroboter. Das ist echt ein Ding, auch so Räder, das fährt da durch die Wohnung und wird komplett gesteuert von dem Kaufinteressenten vom Computer aus. Und der fährt dann da durch die Küche. Ich habe noch nicht gefragt, ob der Treppen hoch und runter steigen kann, ja, aber so für normale, ebenerdige Wohnungen in der Stadt scheint er sehr gut geeignet zu sein. So, und das ist ganz klar Digitalisierung. Und da gibt es dann halt Teilnehmer, die machen Frontrunning, die sind sehr weit vorne. Haben auch die Exposés schon ganz anders professionalisiert und digitalisiert als andere, finde ich richtig und wichtig. Dann ist das Ganze natürlich das ganze Thema Bau, das ganze Thema Projektentwicklung und Bau. Da muss man nur mal, da wären jetzt für mich als Journalisten Geschichten und Beispiele interessanter, die über Building Information Management, also über BIM, mal hinausgehen. Weil das wird dann immer so genannt, wir bauen ein Haus, Und wir benutzen hier BIM. Und das ist jetzt, und das heißt, wir sind da digital. Da hört es dann eben auch relativ schnell auf, wirklich konsequent bei der digitalen Planung da in der Branche. Also, wie gesagt, es ist nun mal eben ein Geschäft, was im sehr realen Raum stattfindet, ja, was mit Häusern und Städten und Mauern und Fenstern und Beton zu tun hat. Das zu digitalisieren, ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich. So, und das Dumme ist denn aber, letzter Punkt, das Dumme ist natürlich, wenn man die Digitalisierung tatsächlich konsequent zu Ende denkt, hängt das gleichzeitig damit zusammen, dass bestimmte Jobs auch verschwinden. Ja, unter Umständen bestimmte Planer, bestimmte Vermittler, also vor allem Vermittler natürlich, unter Umständen aber auch Notare, in der Form, wie sie jetzt arbeiten, bräuchte man eigentlich nicht. Wenn du jetzt die ganzen Schritte der Immobilienentwicklung, des Baus und der Vermittlung und Vermarktung digitalisierst. Also im Grunde genommen müsste sich die Branche da selbst disruptieren. Sie aber im Moment nicht. Die wirtschaftliche Notwendigkeit ist nicht da, weil einfach noch genug Geld verdient wird.
Okay, das ist aber durchaus eine Theorie, die man öfter hört, dass einfach diese Schmerzpunkte gar nicht so groß sind, dass man wirklich Digitalisierung bis zum Schluss zu Ende denkt. Du bist auch jemand, der klare Kante zeigt in den sozialen Medien. Es gibt ja, wenn ich mich mal zurückerinnere, das müsste so Ende des 18. Jahrhunderts gewesen sein, als gesagt wurde, Journalist als Marke soll sich positionieren. Seitdem sind viele Journalisten, die ich kenne, auch in den sozialen Medien vertreten. Mag sein, dass es noch nicht ganz so alt ist, diese Theorie des Journalisten als Marke. Du bist bei Twitter sehr aktiv. Dir folgen sehr viele Leute, deutlich mehr als zum Beispiel den Strategiekollegen. Und
ja,
du führst,
ja, Entschuldigung.
Kein Problem. Und du führst sehr lebhafte Diskussionen, durchaus auch mit Persönlichkeiten, die man kennt, auch mit Klarnamen und eben nicht nur mit diesen typischen Twitter-Profilen, die einfach stänkern wollen oder Klarkante zeigen wollen. Ich habe natürlich auch Beispiele mitgebracht. Wir könnten zum Beispiel, heute hast du mal wieder das Thema Genehmigungszahlen ausgepackt. Das ist, glaube ich, oder es gibt zwei Sorten, über die du sehr gerne diskutierst. Genehmigungszahlen und Fertigstellungszahlen und beides natürlich auch vor dem Hintergrund der Regulierung, Mietendeckel, Mietpreisbremse und Co. Heute hast du geschrieben, 8% mehr Wohnungsneubaugenehmigungen in Q1 2020, gäbe es einen Rückgang, wäre wahrscheinlich der Mietendeckel schuld und nun? Fragezeichen. Das fand ich sehr spannend.
Das bezog sich jetzt auf Berlin, ne?
Genau.
Natürlich. Und da hat jetzt das Amt für Statistik die Quartalszahlen von Januar bis März veröffentlicht. Und ehrlich gesagt, das sind nur Quartalszahlen, ne? Also das kann im nächsten Quartal auch wieder anders aussehen. Mir geht es aber eigentlich da um was ganz anderes. Mir geht es wirklich um die Kommunikation, um den Umgang, um den kommunikativen Umgang mit diesen Zahlen. Deswegen, das hattest du ja, glaube ich, auch zitiert, habe ich die Zahlen genommen und rezitiert und dann hinzugefügt den Hinweis, wäre die Zahlen jetzt nicht um 8% gestiegen, sondern um 8% gesunken. Wie wären dann wohl die Reaktionen gewesen? Da wäre bestimmt der Mietendeckel schuld gewesen. Also dann hätten wahrscheinlich interessierte Kreise gesagt, ja, hier seht euch das an, war ja zu erwarten, die Baugenehmigungen gehen runter, klar, dass der Mietendeckel ist schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, woran es jetzt liegt, dass diese Genehmigungen jetzt gestiegen sind. Mich hat es ein bisschen überrascht. Aber jetzt ist es nun mal so. Mir ist der Mietendeckel in dem Zusammenhang gar nicht wichtig. Also unter uns, ja, ich finde den Mietendeckel schlecht. Der ist so, wie er konstruiert ist, sehr streitbar und irgendwie auch kontraproduktiv. Ich habe schon mal anders argumentiert in einem Leitartikel für die Welt und Verständnis dafür geäußert, dass man vielleicht das deutsche Mietrecht nicht unbedingt nur im BGB regeln können müsste, sondern vielleicht tatsächlich so eine Art Öffnungsklausel für die Bundesländer einrichten könnte, weil die Marktlage einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ein Mietrecht, was du im Harzer Umland, was da sehr gut funktioniert, ist jetzt vielleicht nicht das Mietrecht, was du auch in Berlin-Kreuzberg brauchst. Aber das ist eine andere Diskussion. Mir geht es in diesem Zusammenhang immer um die Art des Umgangs mit solchen Zahlen und wie jeder instrumentalisiert die für sich. Ja, da werden dann irgendwie, da gibt es dann höhere Fertigstellung, weniger Fertigstellung. Da gibt es mal mehr Genehmigungen in Berlin oder mal weniger. Und der wird immer einzeln rausgegriffen, je nachdem, welcher Absender das gerade ist. Und da wird irgendwie argumentiert, ja, hier steht euch das an. Hier ist eine Kausalität. Hier ist die Kausalität, Mietendeckel erzeugt weniger Genehmigungen. Dabei hast du zum Beispiel in Köln, also wenn man das Jahr 2019 wieder anschaut, hast du in Köln einen stärkeren Rückgang an Baugenehmigungen als in Berlin. In Berlin gab es auch einen Rückgang im gesamten Jahr 2019 gegenüber 2018. So, aber was heißt das denn? Dann müsste ich doch jetzt argumentieren, wenn ich so singulär kausal argumentiere, wie manche in der Branche, müsste ich doch sagen, es liegt daran, dass in Berlin ein Mietendeckel eingeführt wurde. Deshalb sind die Rückgänge bei den Genehmigungen weniger stark ausgefallen als in Köln. Das wäre jetzt die Art und Weise, wie manche Teilnehmer der Branche argumentieren. Und das geht mir als Journalist wirklich ganz gehörig auf den Senkel. Das muss ich mal sagen, diese sehr, sehr spitze und die wahnsinnig einseitige Argumentation. Auch die Antwort auf meinen Tweet heute ist schon wieder klar. Da hat jemand geschrieben, ja, schön, Herr Fabrizio, das sind jetzt ja nur Genehmigungen, aber was ist denn mit den Fertigstellungen? Ja, und der wird immer wieder abgelenkt und dann ist eine extreme Form von Whataboutism, die da zur Anwendung kommt. Und das finde ich, führt in dieser Diskussion, wo es echt um die Entwicklung von Städten geht und darum, wie die Menschen sich fühlen in den Städten, wie die da leben können und wie die noch bezahlen können, ihre Wohnungen. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Das sind irgendwie Partikularinteressen und ganz ehrlich, und da spiele ich dann auch ganz gerne mal mit den Befindlichkeiten auf Twitter.
Ja, also man kann sagen, du hältst auch nicht hinterm Berg mit Konfrontation. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, was ja total auf der Hand liegt, und dich gefragt, ob du denn für deine Hofberichterstattung vom Senat bezahlt wirst, woraufhin du meintest, ja, du bekommst auch ein stattliches Honorar, aber das soll man nicht weiter sagen.
Genau, habe ich auf Twitter so veröffentlicht, dass man das bitte auf keinen Fall weiter sagen soll. Ja. Ja, was soll man denn dazu? Das ist ja Unsinn. Also, was soll man denn dazu sagen? Da ist Twitter einfach irgendwie auch echt ein bisschen Chaos und eben auch Provokation. Das wird von manchen Leuten irgendwie so eingesetzt. Also nochmal, wer jetzt glaubt, aus diesem Tweet, wo ich auf die Zahl der Genehmigung eingehe, ableiten zu können, dass ich für den Mietendeckel bin, der guckt nicht genau hin. Der macht Framing und versucht, mich in irgendeine Schublade reinzustecken. Aber jeder, der diesen Podcast hört, ist hiermit dazu aufgerufen, einen Artikel zu zeigen oder auch nur einen Tweet, wo ich pro Mietendeckel argumentiere. Das wird denen nicht gelingen, ja? Weil darum geht es auch gar nicht. Es geht mir um die Genauigkeit der Analyse und um den Umgang mit solchen Zahlen und der Interpretation. Und das Dumme ist, die Realität ist sehr ambivalent und nicht so einfach, wie manche Absender sich das gerne wünschen. Warum jetzt manche Genehmigungen zurückgehen oder Fertigstellung, hat mit ganz schwierigen Gründen zu tun. Wo sind Baugrundstücke, wo nicht? Wo gibt es NIMBYs, wo nicht? Wo ist die Verwaltung wie ausgestattet? Wo ist sie schnell oder langsam? Aber welche Gründe jetzt auch wieder da vorliegen, warum der Verwaltung schnell oder langsam ist, ist auch wieder sehr ambivalent. Leider ist es nicht so einfach, wie sich manche wünschen, dass man sagen kann, rot-rot-grüner Senat ist schuld. Ja, da muss man sich andere Städte nämlich auch mal wieder angucken und dann wird es ganz schwierig.
Ja. Ja, ist ein Punkt. Welche Rolle spielt denn generell Twitter auch bei deiner Recherche, in deiner täglichen Arbeit? Also wie oft wirst du auf Twitter fündig, was neue Themen angeht?
Doch relativ oft, muss ich sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, Twitter, wie du ja schon festgestellt hast, gelegentlich veröffentliche ich sowas wie heute. Meistens ist es für mich eine Abspielplattform für meine Artikel. Ich gucke aber immer wieder mal rein. Ich würde sagen, ich gucke zweimal am Tag bei Twitter rein. Renne mal schnell durch meine Timeline und stoße doch immer wieder auf Ideen, meistens auf interessante Zahlen. Das passiert, ich würde echt sagen, zweimal die Woche. So,
okay.
Komme ich auf ein Thema über Twitter. Ja.
Okay, das würde ja für uns, oder das wäre ja sozusagen eine Einladung auch an die Branche, auf Twitter stärker aktiv zu sein. Denn zumindest den Austausch mit dir kann man da mit Sicherheit suchen. Hätte ich jetzt mal so zumindest rausgelesen.
Ja, Austausch, also jetzt, ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt, ich hatte eine Phase, in der ich relativ stark auf Diskussionen auch eingegangen bin. Aber das führt eben in diesem Medium meist in die Irre, weil die Leute ihre Position auf gar keinen Fall räumen. Ein offener Diskurs ist innerhalb von Twitter nicht möglich. Deswegen mit Austausch, da wäre ich jetzt vorsichtig, aber ich bin durchaus Empfänger, ja, von Informationen. Aber wirklich ganz gerne habe ich dann einfach auch, also wirkliche Informationen, qualifizierte Informationen. Nicht jetzt einfach, schauen Sie sich mal hier die Baugenehmigung an, wie schlimm der Mietendeckel ist, sondern wir haben hier eine interessante Studie, da ist die und die Zahl. Wenn ich einen Chart sehe auf Twitter, den ich so noch nicht gesehen habe, dann nehme ich das durchaus wahr, ne, und nehme das mit. Oder Projekt, ja, ich bin auch schon auf Projekte gestoßen, wo ich einfach gesehen habe, interessantes Foto, interessantes Einzelprojekt, kann man sich mal näher anschauen und unter Umständen als Beispiel für etwas verwenden.
Okay, das macht aber zumindest Hoffnung, dass auch die Social-Media-Kommunikation unserer Branche weiter zunehmen wird, wenn man genau auch Leute, wichtige Leute wie dich da erreicht. Michael,
ich möchte... Darf ich eine Gegenfrage stellen? Facebook, wie ist das denn eigentlich aus deiner Sicht, was Facebook angeht? Da bin ich nämlich eher privat unterwegs und gar nicht so richtig beruflich. Inwieweit ist denn Facebook eigentlich als Kommunikationsplattform für den beruflichen Bereich zu werten?
Jetzt fragst du mich als Kommunikationsberater, ne? Also
Ja, wie du
Facebook
sagst,
ist.
du kannst mir das Fragen leider nicht einfach so
Ja.
hier auskramen, ausmerzen.
Ja, ich merke das schon. Facebook ist natürlich ein ganz klar, so wie du es gesagt hast, du bist da als Privatperson unterwegs, so ist es bei ganz vielen so. Facebook hat eine sehr seriöse Zielgruppe erhalten in dem Moment, in dem nicht mehr nur die Teenager bei Facebook waren, sondern eben auch die Eltern, weswegen die Teenager nicht mehr so gerne bei Facebook sind, muss man auch dazu sagen, weil die dann mit ihren Eltern korrespondieren müssen. Aber deswegen ist die Zielgruppe attraktiv, allerdings auch nur für die B2C-Kommunikation. Das heißt, in dem Moment, in dem ich einen Privatabnehmer habe, könnte Facebook schon Thema sein, weswegen auch sehr viele Makler, Vermittler, auch Projektentwickler mit Privatvertrieb bei Facebook einfach aktiv sind. Und bei Facebook sowie bei Instagram funktionieren einfach schöne Bilder.
Ja,
Facebook hat es nur mit dem
ich glaube
Algorithmus
auch.
jetzt ein bisschen
Auch
schwer
sehen.
gemacht, ja.
Ja, richtig. Das stimmt, will ich auch so sehen. Jetzt wolltest du
Ja.
unser schönes Gespräch hier schon so zum Ende bringen. Schade. Ich dachte, wenn man volljährig wird, dann kann man die Party so ein bisschen ausdehnen, aber die Leute haben
Also,
natürlich ewig Zeit.
von mir aus kann es stundenlang so weitergehen. Wir haben hier immer nur so eine Schranke, so um die max 30 Minuten. Das werden wir heute nach oben reißen, aber wir feiern ja hier eine
Ja.
Volljährigkeit. Und wenn ich mich an meinen
Eben.
eigenen 18. Geburtstag zurückerinnere, dann ging der auch ein bisschen länger. Aber trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich sage langsam, weil ich zum Ende auch immer noch so eine kleine Kirsche mir aufgehoben habe. Etwas, was ich über dich jetzt preisgeben werde, was mit Sicherheit nicht die Allgemeinheit weiß. Das ist auch nichts Peinliches. Also ich kümmere mich schon darum, dass ich nicht allzu sehr in dein Privatleben stöbe, aber ich habe trotzdem erfahren, dass du ein sehr guter Segler bist und dass du früher
Ah.
einen Zweimaster hattest an der Nordsee.
Ja, das stimmt. Ja, leider ist das schon so ein bisschen Vergangenheit, ne? Also ich bin jetzt die letzten Jahre, bin ich überhaupt nicht mehr richtig zum Segeln gekommen. Aber in den 90er Jahren und in der ersten Hälfte der Nullerjahre bin ich ja tatsächlich viel unterwegs gewesen. Da hatte ich das Glück einfach, dass mein Vater ein Segelboot hatte. Ja? Also Segelboot ist etwas untertrieben. Der hat irgendwann so eine Ketsch gekauft, so eine holländische aus den 70er Jahren, ein Stahlboot, ein Langkieler. 9,5 Tonnen schwer, lag unheimlich tief im Wasser und
Was?
irgendwie praktisch unzerstörbar. Und da konnten 6 Leute bequem drauf schlafen. Naja, und da sind wir sehr, sehr oft mit durch die Nordsee kajolt. Das war schon eine tolle Zeit, ja.
Aber wann sehen wir dich denn vielleicht von der Panke über die Havel zur Spree? Springer, das Gebäude ist ja nicht weit entfernt von der Spree. Wann fährst du denn demnächst mal mit dem Zweimaster zur Arbeit?
Ja, tolle, tolle Idee, ne? Also ich habe jetzt ja gesehen, in Kreuzberg im Landwehrkanal sind die Leute jetzt, wo die Fahrgastschiffe nicht fahren dürfen, sind die alle mit Gummibooten unterwegs. Also wenn rund um die, wenn in den Berliner Gewässern ein bisschen mehr Platz ist, dann fahre ich da auch mal gerne mit einer Jolle durch. Ansonsten, ich muss schon sagen, es ist eigentlich immer noch ein Traum, dass ich in einem der schönen Seen, also weiter Richtung Norden, Richtung Mecklenburg vielleicht, irgendwann mal eine kleine Segeljolle hat, ja, wo man auch mal hinfahren kann am Wochenende und so einen schönen Samstagnachmittag verbringen. Das, sagen wir so, da arbeite ich noch dran. Scheitert im Moment an einer zweiten Sache, die mein Privatleben betrifft. Das ist mein Garten, der hier um unsere Eigentumswohnung herum wuchert und völlig außer Kontrolle gerät. Und da ist leider auch immer sehr viel zu tun. Und so ein Boot eben, das ist der Punkt, macht einfach echt viel Arbeit. Ja.
Ja, das glaube ich, im Garten auch. Dann hast du ja wirklich, vielleicht musst du mal überlegen, ob du nicht auf Teilzeit gehst bei der Welt. Dann können die ganzen PR-Berater die Texte auch vorformulieren. Ich habe von vielen schon gehört, dass die das am liebsten machen wollen.
Ja.
Aber ich glaube, wir können das nicht so gut wie du.
Nee, das will ich gar nicht sagen. Nein, nein, ihr könnt es gut. Ihr seid auf jeden Fall, was das angeht, nicht generell mit schlechterem handwerklichen Können ausgestattet als ich. Das ist, glaube ich, oft eher eine Frage wirklich der Herangehensweise und wie weit man eine Geschichte durchdenkt. Also ich habe auch, es gibt auch echt gute Beispiele, wo Kommunikationsagenturen mit durchdachten Geschichten, mit einem durchdachten Storytelling aufgetreten sind. Und das nehme ich denn auch echt gerne entgegen. Vielleicht keine fertigen Texte, aber sozusagen so Bausteine, Ideenketten. Da bin ich auf jeden Fall dafür zu haben.
Ja, super, Michael. Vielen lieben Dank. Grüße in dein Gartengrundstück und das Wichtigste, was man aktuell wünschen kann, bleib gesund.
Ja, vielen Dank, du ebenfalls und danke für die Gelegenheit. Es hat viel Freude gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Es ist nicht zu lang geworden.
Ach, zu lang auf jeden Fall nicht.
Okay, gut. Ich danke dir mal.
Tschüss.